Hallöchen.
Hi.
Da sind wir wieder.
Na.
Schön, dich zu hören.
Ebenso.
Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
Hallo.
Und in dieser Folge zu Gast Maximilian Hillerzeder. Aber bevor es losgeht, kurz der Hinweis, dass die Comic Invasion kurz bevorsteht, unser Berliner Indie Comic Festival. Und dieses Jahr wird das Ganze ein Hybrid-Festival. Das Programm könnt ihr wie letztes Jahr über Streams auch weltweit, wo auch immer ihr seid, schauen. Aber ihr könnt auch dieses Jahr wieder vorbeikommen und Ausstellerinnen treffen. Es wird ein bisschen anders sein als vor Corona, ein bisschen kleiner. Es gibt die Hygieneregeln und ihr müsst euch einen Slot buchen, wann ihr kommen wollt. Ihr habt 2 Stunden Zeit, dann durch das Museum zu laufen. Wie immer kostenlos und für alle, aber ihr müsst euch vorher anmelden über das Ticketsystem vom Museum für Kommunikation. Aber es lohnt sich vorbeizukommen, denn neben den Ausstellerinnen gibt es auch im Museum noch Aktionen, Workshops, für Kinder zum Beispiel auch einige Sachen. Es gibt 2 Ausstellungen, die Stipendiumsausstellung, also vom Comic-Stipendium hier in Berlin. Es gibt die Ausstellung VorbilderInnen und ihr könnt das ganze Museum einfach kostenlos besuchen. Am 4. und 5. September ist das Hauptfestival, die Comic Invasion im Museum für Kommunikation. Und jetzt am Wochenende, eine Woche vor dem Hauptfestival, startet schon unsere Satellitenwoche. Da geht's schon los vom Freitag, dem 27. bis zum darauffolgenden Freitag, dem 3. gibt es schon in Berlin eine ganze Reihe von Comic-Events, aber auch Corona-bedingt. Dieses Mal gibt es auch virtuelle Satellitenveranstaltungen, die ihr also auch von irgendwo auf diesem Planeten einfach empfangen könnt. Also es gibt Workshops, es gibt Gespräche, einiges interessantes Zeug. Und wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, geht ihr einfach auf die Website comicinvasion.de/Satelliten. Und dann noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Podcast, den wir ja für die Comic Invasion machen, falls ihr es noch nicht wisst. Lara und ich machen da so halbstündige bis dreiviertelstündige Sendungen mit Künstlerinnen, mit Aktivisten, Akteuren aus der Berliner Comic-Szene. Und da sind wahnsinnig interessante Gäste dabei. Jetzt zuletzt zum Beispiel Matthias Lehmann, der demnächst bei Reprodukt ein ganz spannendes Comic rausbringt. Dann hatten wir die Manga- und Anime-Übersetzerin Verena Maser, die jetzt auch auf der Comic Invasion 2 Vorträge hat. Dann hatten wir das Berliner Comic-Kollektiv Art Horse, die jetzt ein bisschen ganz interessanter Nachwuchs sind, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Wir hatten den Papa-Diktator-Vater Mick bei uns zu Gast und Augusto Peim, der ganz viel mit der Schnittstelle von Comic und Journalismus zu tun hat. Also hört mal rein, falls ihr den Podcast noch nicht auf dem Schirm habt, den Podcast der Comic-Invasion. Wann warst du denn das letzte Mal in einer Comic-Ausstellung, Max?
Oh, gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich wirklich beim letzten Comic, was war denn das letzte? Der Salon oder die letzte Comic-Veranstaltung? Hm. Also ich habe wirklich immer nur die, in Anführungszeichen, die großen Sachen, halt
Comic-Salon Erlangen und Comic-Invasion.
Zwischen Erlangen und München hin und in Berlin nicht so regelmäßig, aber schon auch gerne. Also da hatte ich ja auch, mir hat da auch mal so einen Zeichen-Workshop gemacht, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her.
Aber du bist auch, wenn es geht, auch in München?
Ja, also das auf jeden Fall. Das sind so der Termin im Jahr, den ich mir eigentlich immer versuche zu reservieren. Mhm. Und halt ansonsten hier in Leipzig die Buchmesse. Mhm. Da komme ich ein bisschen einfacher hin. Mhm. Aber das ist schon, also für mein Gefühl, das sind so die Gelegenheiten, wo man fast alle Leute dann auch trifft. Da sind auf jeden Fall die meisten versammelt. Abgesehen jetzt von Frankfurt vielleicht oder diese Comic-Cons, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, die da bin ich bis jetzt noch nicht hingekommen, einfach auch wegen der Entfernung und so. Mhm. Genau, aber das wird wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich vor so Leinwänden stand und mir Originale angeguckt habe.
Ja, okay, aber lass uns mal ein bisschen den Leuten erzählen, die dich vielleicht noch nicht kennen. wer du eigentlich bist.
Ach ja.
Fangen wir mal ganz vorne an. Du sitzt gerade in Leipzig, kommst du auch aus Leipzig?
Nee, ursprünglich aus Bayern. Ich bin nach Leipzig gezogen zum Studieren und war dann da erstmal 3 Jahre, bevor ich angenommen wurde an der Hochschule. Aber genau, das war 2014 das Studium angefangen und genau, 3 Jahre vorher, seitdem bin ich hier.
Was war das für ein Studium?
Nennt sich Grafikdesign und Grafikdesign und Buchkunst und dann eben später in der Fachklasse mit Schwerpunkt dann auf Illustration. Mhm. Und da ist dann eben als Diplom der Comic dann entstanden. Mhm. Das war der Anlass, warum ich das gemacht habe.
Warum wolltest du das studieren?
Das war so ein bisschen teils, teils. Also ich habe gute Sachen gehört von der Illustrationsklasse, dass man eben Illustration überhaupt so in der Form mit in dem Schwerpunkt studiert. Und ich wollte ungern einfach Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, wie das an anderen Städten funktioniert, da habe ich mich nie so richtig sicher gefühlt. Und teilweise dann eben auch die Stadt. Also ich bin relativ spontan hierher gezogen und fand aber Leipzig einfach prinzipiell schön und habe mich hier wohl gefühlt und habe es dann deswegen auch ein paar Mal versucht, mich zu bewerben, eben obwohl es am Anfang nicht unmittelbar geklappt hat, weil ich gern tatsächlich bleiben wollte hier.
Ja, und hattest du da schon mit Comics zu tun oder bist du da erst später zugekommen?
Doch, also Comics mache ich im Prinzip immer schon. Also das stand nie in Frage, dass ich was anderes machen will. Ich habe dann eher so ein bisschen geguckt, das ist der Grund, warum ich eben in die Illustrationsrichtung gehen wollte und ich gesagt habe, ich versuche das irgendwie als Grafikdesigner oder ich interessiere mich für Design im weiteren Sinne, sondern ich wollte schon auch konkret versuchen, so gut das geht in Deutschland eben das mit dem Comic-Thema zu vereinbaren und da ein bisschen dazu zu lernen.
Was für Comics haben dich so geflasht?
Angefangen hat das, das ist eine gute Frage, also wahrscheinlich ist es so ein bisschen parallel gelaufen, einerseits aus der Pfarrbuchhandlung, in die ich als Kind immer gegangen bin, so die Sachen wie Gaston und also viel so der franco-belgische Bereich und dann dazu Werner und Dragon Ball aus dem Buchhandel dann. Das waren so die ersten Sachen, die ich dann angefangen habe abzuzeichnen.
Zünftige Mischung.
Ja, also ich meine, das ist so ungefähr das, glaube ich, wo man halt hier so als erstes in Berührung kommt. Die erfolgreichen Mangas und die so ein bisschen quatschigen Comic-Alben, die man so in der Bahnhofsbuchhandlung bekommt. Aber das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Mhm. Vor allem das Schöne bei Dragon Ball und bei den Mangas ist ja auch, dass es da viel in so eine World-Building-Szenario reingeht. Und das fand ich auch immer toll an Gaston und diesen Geschichten, die in diesen, wenn das in so Bürogebäuden gespielt hat und Leute irgendwie da so eine Art Mini-Kosmos mit unterschiedlichen Charakteren, die irgendwie so ihre Aufgaben haben. Das war immer das, was ich super fand. Und habe dann versucht, selber eben mir dann so eine Art Werner-Charakter ausgedacht und den in so ein Bürogebäude gesetzt. Und dann gab es zwischendrin aber so Kampfturniere noch. Also ich habe das komplett versucht, so meine eigene Welt zu bauen und alles eben so reingeschmissen, was es gab. Hm. Das war immer so das, was mich interessiert hat.
Also Werner Ball Z hast du dann quasi erfunden?
Genau, das ist von mir.
Ja. Nee, aber das Interessante ist, dass man das, wenn man das weiß, dass das seine ersten Einflüsse waren, dass man diese Einflüsse durchaus auch in deinen Comics jetzt noch merken kann, finde ich. Ohne dass es so offensichtlich ist. Also wenn man es nicht weiß, fällt es, glaube ich, nicht so auf. Aber wenn man es weiß, dann merkt man das schon gerade zum einen eben dieses Worldbuilding. Wenn ich jetzt diese Verschollen-Comics mir so vorstelle, oder auch dein Apokalypse-Ding, das ist genau dieses Worldbuilding-Ding, wo dann auch so Leute miteinander da, in ihrem Kosmos leben. Aber gleichzeitig eben auch dieser Humor, vor allem dieser bisschen absurde Gaston-Humor und Werner-Humor, der da so ein bisschen übertrieben ist und nicht so dieser flache, ja, also ich meine, er ist manchmal schon flach bei Werner, aber ich meine jetzt nicht dieser Standardhumor, den man so aus Comics kennt, würde ich sagen. Also ist schon oft auch so ein bisschen subversiv und so. Also ich finde, das steckt, das merkt man schon, dass das so wie so eine als hätte man das weiterentwickelt so ein bisschen, aber mit eigener Kreativität ordentlich angereichert, mindestens, wenn nicht sogar umgekehrt, eigentlich die eigene Kreativität damit angereichert. Naja.
Ja, klingt alles gut, danke.
Also es ist ja immer so, dass KünstlerInnen das nicht so gerne hören, wenn man sagt, Mensch, deine Zeichnungen, das sieht ja aus wie, oder boah, dein Comic erinnert mich total an, weil das ja oft auch so ein bisschen die eigene Identität so ein bisschen dann abspricht, aber das, so meine ich das eben nicht. Ich finde einfach nur, also ich finde nicht, dass die Verschollen oder Mertens oder irgendwelche Comics überhaupt sehen oder fühlen sich überhaupt nicht an wie Gaston oder Werner, aber sie haben so ein bisschen diesen Vibe so ein bisschen.
Und wie waren dann so deine Anfänge mit dem Comics machen? Also, oder wie ging es dann weiter vor allem? Die Anfänge haben wir ja schon gehört.
Naja, wie es dann direkt weiterging. Ich habe angefangen, in so College-Blöcke, auf so Karo-Papier halt meine ersten Comics einfach so freischnauze, einfach Panel für Panel zu zeichnen für mich. Mhm. Wie ich es dann lustigerweise später beim See-Comic auch wieder gemacht habe. Das war so ein bisschen der erste Comic, wo ich wirklich einfach gesagt habe, ist mir egal jetzt, ich mache mir da vorher keine Gedanken, ich zeige jetzt einfach, worauf ich Bock habe, eine Seite am Tag und dann gucke ich mal, wo es hingeht. So hat das insgesamt angefangen und dann halt, als es angefangen hat, dass meine Eltern bei AOL eingestiegen sind, mhm, wir nicht mehr so ein mega kratziges Modem hatten und dann eben über verschiedene Comic-Zeichenkurse und Bücher dann im Internet auf so Plattformen gekommen bin und dann eben relativ schnell Comics fürs Internet gemacht, irgendwann geschafft, meinen eigenen Blog online zu stellen und dann eben halt da so in diese autobiografische, was jetzt mittlerweile stark abgenommen hat, habe ich das Gefühl, also hat sich zumindest verlagert vielleicht auf Instagram und so, da in diese Autobio-Comic-Blogger-Szene gekommen.
Ja, was ja so ein Riesending war irgendwie, ne?
Ja, also da gab es mal richtig viele und auch Leute, die das sehr regelmäßig und schön vernetzt auch gemacht haben.
Das war dann so diese Welle mit Sarah Burini und Beetlebum und so?
Genau, genau. Flix hat das ja auch lange gemacht und
ja, einige andere haben es auch gemacht.
Flausen, ja. Und so, das waren so die, genau, die Leute. Ja, das war irgendwie dann das, was mich irgendwie gehuckt hat, was ich so halb auch immer noch mache. Einfach diese kurzen Episoden so versuchen, auf einem kleinen Raum irgendwie eine Geschichte zu erzählen und das dann einfach schnell hochladen, die Likes abgreifen und dann die nächste Sache machen und dann...
Und dann von den Likes fett einkaufen gehen.
Genau, sich davon so ein bisschen zu ernähren, während man dann anfängt, an so größeren Projekten nebenbei zu arbeiten, die sich halt sehr lange hinziehen und wo es sehr lange dann teilweise braucht, bis man da irgendwie das Ganze an die Öffentlichkeit bringen kann. Also das fand ich für mich immer das war so die schönste Art zu arbeiten, dass man eben einerseits den Kontakt zu den Leuten hat mit diesen kleinen Sachen, mhm, und aber trotzdem im Hintergrund immer das Ziel hatte, schon auch einfach gerne Bücher zu machen und längere Geschichten, weil man da ja dann auch eben ganz andere Geschichten erzählen kann.
Ja, aber das Feedback ist wahrscheinlich ein ganz anderes, ne? Also da hast du dann wahrscheinlich ständig dann die Kommentare bekommen und also hast du dir wahrscheinlich hart erarbeitet, schätze ich mal.
Genau, das Feedback auf, je nachdem, was jetzt gerade für ein Thema ist, ist ja auch im Internet immer noch mal eine andere Geschichte, ob es jetzt nur positiv oder auch negativ ausfällt, aber genau, also das ist eine andere Szene, wenn man jetzt Bücher bringt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man das schon auch mittlerweile vielleicht mit auf so einer Grundleserschaft irgendwie aufbauend schon auch ein bisschen besser verkaufen kann als früher. Mhm. Aber die Reichweite ist bei kürzeren Sachen im Internet sowieso immer eine ganz andere, weil das ja die Art ist, wie man da so eher Sachen konsumiert.
Ja. Und hast du da aber dann schon längere Sachen vorbereitet auch und geplant? Ich glaube, deine ersten längeren Sachen waren dann so 24-Stunden-Comic-Tage, oder?
Stimmt, ach ja, genau, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das war so, wobei noch früher, ich glaube, die längeren Geschichten, die ich angefangen habe, das war für so Fanzines, für Plop und dann eben für Shazam, für die, die Comic-Anthologien, das war, glaube ich, so der erste wirklich mehrseitige Comic, den ich gemacht habe und dann auch rausgebracht habe. Und ansonsten war dann, glaube ich, das erste wirkliche Großprojekt dann der See-Comic. Also das, als ich auf hoher See verschollen war, weil das wirklich ganz, ganz organisch irgendwie passiert ist. Ich habe angefangen, Seiten zu zeichnen und dann ist irgendwie so eine Geschichte entstanden und dann irgendwann war die Geschichte vorbei und irgendwie bin ich dann an Quimby gekommen und Jörg meinte, wollen wir das nicht als Buch bringen? Und ich habe gesagt, ja, und dann ist das irgendwie passiert und dann war das der erste Comic, den ich rausgebracht habe, als ich mal auf hoher See verschollen war. Das war so das erste richtige Buch, würde ich sagen.
Und das schon voller Meta-Kommentare.
Ja, na klar.
Na klar. Wie bist du da rangegangen? Hast du die wirklich 1:1 dann einfach so als Buch gedruckt oder manche Leute überarbeiten das ja dann nochmal?
Ja, aber ich nicht, weil das auch noch vor dem Studium war. Also ich habe auch, muss da letztens erst wieder dran denken, ich hatte auch keine Ahnung von InDesign oder so. Ich habe wirklich die Seiten einfach mit Photoshop zurechtgezimmert und einzeln abgespeichert und ich glaube dann als PDF alle einzeln bei der Online-Druckerei hochgeladen oder so. Also da ist im Nachhinein wirklich nicht mehr viel passiert. Eine Seite habe ich, glaube ich, rausgelassen, weil das zu Meta gewesen wäre. Ich hatte da so eine Linus Volkmann Phase und der kam auch im Comic vor und das hätte man wirklich nicht verstanden, worum es da geht, wenn man jetzt nicht den Blog aktiv verfolgt hätte, aber sonst ist im Prinzip alles dann 1:1 so im Buch auch abgedruckt worden.
Und wie war da so das Feedback?
Ich glaube, überraschend gut. Also
warum überraschend?
Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht, also es gibt Projekte, bei denen habe ich mir mehr Mühe gegeben, um es mal so rum zu sagen, aber es ist wirklich komplett spontan entstanden, es war eine komplett spontane Aktion und dafür hätte ich nicht damit gerechnet, dass einfach wirklich dann Leute das so lustig finden wie ich oder eben dann tatsächlich kaufen. Mittlerweile ist es ja auch ausverkauft, wir wollen das demnächst nochmal neu drucken. Und also hat mich auf jeden Fall gefreut und das hat mich ja dann auch angespornt, dann da auch weiterzumachen mit der Geschichte und mit den nächsten Wüstencomics dann die Story so ein bisschen weiterzuführen.
Und sag mal, die sind alle so entstanden, dass du dich so von Seite zu Seite gehangelt hast, ja?
Nicht alle. Also dann, das hat bei dem See-Comic ganz gut geklappt. Bei dem ersten Teil dann sozusagen vom Wüstencomic, der ja zeitlich vor dem See-Comic spielt. Das ist ja der, wie sagt man,
das Prequel.
Prequel, genau. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht vorher und auch so ein bisschen geplant, was so die gröberen Stationen sein sollen, wo es ungefähr hingeht und dann nur so zwischendrin eben improvisiert. Und jetzt die aktuelle Storyline, Halloween-Episode sozusagen, die so zwischendrin in der Story eingeschoben ist, die habe ich zum ersten Mal komplett geplant, also so richtig auch mit Drehbuch, weil das auch von Anfang an als mini geschlossene Episode geplant war. Aber sonst versuche ich schon eben da das Ganze möglichst locker zu machen, weil das auch für mich eine ganz gute Art ist zu arbeiten, einfach neben den Großprojekten, dass man eben da so sich ein bisschen ausprobieren kann und auch jetzt nicht von Anfang an weiß, was passiert und das für einen selber auch ein bisschen spannender ist dann.
Ja, und dann bist du an den Jaja Verlag geraten.
Genau.
Und hast da deinen Mertens rausgebracht. Wie kam es dazu?
Das war das erwähnte Großprojekt, das immer so ein bisschen nebenher lief. Ich glaube, die Ursprungsidee kam mir mal bei so einem Comic-Wettbewerb. Da ging es um, das war irgend so ein Thema, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da habe ich dann angefangen, diese Geschichte zu schreiben und dann aber jahrelang eben in diesem Prozess festgesteckt, eben die Grundstory, worum soll es überhaupt gehen und Worldbuilding eben mich da drin ewig verloren und dann 50.000 Mal die Geschichte nochmal umgeschrieben und so und dann aber auch ungeduldig schon mal angefangen, die ersten 10 Seiten gezeichnet und Leuten gezeigt, was findet ihr, wie findet ihr das? Und dann aber, während die Feedback gegeben haben, die Geschichte schon wieder umgeschrieben. Also es war mega anstrengend. Mhm. Ich glaube, insgesamt auch 6-7 Jahre oder so dann gedauert, bis der Comic wirklich fertig war. Mhm. Interessanterweise ging es dann am Ende aber auch sehr schnell. Also das eigentliche Zeichnen geht bei mir immer relativ fix, weil ich ja auch im Zeichnen eher so ein bisschen reduziert bin. Ich bin eben mit der Grundstory, und als das einigermaßen sicher war und dann den ersten Seiten zur Buchmesse gegangen, habe Annette Köhn da verschwitzt angesprochen, wie sie es so findet. Und die meinte auch gleich, ja, ich kenne deinen Blog und habe schon mal was gesehen, gefällt mir. Und meinte dann direkt so, ja, machen wir einfach. Und es war, glaube ich, von ihr auch so eine spontane Aktion einfach.
Das klingt immer so bei Annette.
Das ist so typisch Annette Köhn.
Ja, also das ist, glaube ich, so das Konzept. Also sie macht das komplett intuitiv, was ihr so von auf Anhieb gefällt. Das wird gemacht, und wenn sie kein gutes Gefühl hat, dann wird es einfach gar nicht gemacht.
Ja, das offene Erfolgsgeheimnis des Jaja Verlags. Deswegen sind ihre Bücher alles super, wenn sie so ein gutes Bauchgefühl hat.
Ja, genau so ist es. Und meins hat ihr glücklicherweise gefallen. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, wann, wieso die Zeitspanne war, aber innerhalb von ein paar Monaten dann auch wirklich, weil man dann motiviert ist natürlich, die Seiten fertig gezeichnet. Und dann ist das im Jahr darauf, im Februar 2018 war das, glaube ich, dann erschienen, zusammen mit dem ersten Wüstencomic dann lustigerweise. Das lief dann auch parallel, und dann hatte ich so in dem, oder toll, ich glaube schon, ich glaube die zwei sind dann, hatten wir in dieses mit dem Zeitgefühl, ist es irgendwie alles komplett durcheinander gekommen, aber so ungefähr ist es passiert. Und dann eben die nächste Veröffentlichung bei Quimby und eben dieses sehr, sehr dicke für meine Verhältnisse Buch im Jaja Verlag. Und das war auch richtig schön. Also da habe ich mich auch sehr gefreut. Das war auch nochmal ein bisschen was anderes. Der Seekomic war ja wirklich so spontan alles zusammengeschmissen, und bei Mertens hatte ich noch ein bisschen mehr das Gefühl, das ist jetzt so ein richtiges Buch, da war so eine richtige ISBN-Nummer hinten drauf, und es war irgendwie nicht einfach von mir zur Online-Druckerei geschickt, sondern da wurde man auch ein bisschen begleitet und sowas, und da fühlt man sich nochmal ein bisschen professioneller auch. Und das konnte ich ja dann auch in die beim Wüstencomic alles mit reinstecken. Mittlerweile konnte ich dann InDesign eben und habe das in so einem richtigen PDF gemacht. Das ist eben auch ein schönes Gefühl, wenn man merkt, es kommt so ein bisschen voran, und mittlerweile kennen einen zwei Leute mehr, und denen gefällt das immer noch. Das macht dann auch noch mal mehr Spaß für die anderen Sachen.
Erzähl doch mal unseren Hörerinnen, die es nicht kennen, worum es da überhaupt geht. In Mertens.
Das Ganze ist so eine Art Detektivgeschichte für Fans von Detektivgeschichten. Also es sind so ein paar Gags, und ich habe versucht, das Genre nicht so super ernst zu nehmen, aber in so eine surreale Welt zu packen. Es ist eher alles ein bisschen auf einer emotionalen Ebene, was da passiert, und zeichnet auch ein bisschen eben das, was mir in der Zeit passiert ist, als ich es geschrieben habe. So ein Typ, er ist ein bisschen verloren, er weiß so, was er gerne macht. Also er löst gerne Kreuzworträtsel und liest gerne Bücher und ist begeistert für Rätsel und sowas. Weiß aber nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Arbeitet in einem relativ sicheren Job und macht das und dann eben sein Hobby in der Freizeit, und wird dann aber in so einen richtigen Kriminalfall mehr oder weniger reingeschmissen und wird so ein bisschen gezwungen, das Ganze anzugehen. Das macht ihm aber auch ein bisschen Spaß, und verstrickt sich dann in unterschiedliche Sachen. Am Ende ist das dann ein größeres Ding als erwartet, und er merkt dann, dass ihm das tatsächlich so viel Spaß macht, dass er das weitermachen will. Um das so ein bisschen auf mein persönliches Leben zu übertragen. Das ist ja das auch, was man bei Büchern meistens macht. Das würde ich sagen, ist so die Grundstory.
Ja, also ich find's total cool, wie du dieses klassische Kriminalgeschichte Genre aus Großbritannien hier übertragen hast auf das KünstlerInnen-Dasein. Also ich finde das richtig, ich finde das total gut passend und auch sehr gelungen, wie du da quasi dann, also das kommt auch, das ist jetzt nicht so kodiert oder so uneindeutig oder so schwierig wie jetzt vielleicht vorher, wie du vorher meintest, mit diesen ganzen Anspielungen bei auf hoher See und Wüste, sondern ich finde, das kommt schon sehr schnell durch, dass das da auf diese ganze Ängste, die man damit hat und diese Fragen, die man sich stellt, dass man als Künstler dann sagt, ja, aber das schaffe ich doch alles gar nicht und finanziell ist das nicht drin und deswegen lieber diesen monotonen, festen Job zu machen, das ist viel besser und ein bisschen nebenher, das macht doch auch Spaß, aber gleichzeitig merkt man eben, dass die Hauptfigur Mertens da eben doch mehr gerne machen würde und wenn sie sich darauf einlässt, eben schon auch, dass es einfach mehr erfüllender ist als dieser Job in der Bürgerbratbude, die Mertens da hat und das natürlich eins zu eins auf KünstlerInnen umzudenken, ne? Also dass man statt für irgendeine Agentur oder Illustrationsklitsche zu arbeiten, doch lieber Comics zeichnen möchte. Und das mehr Spaß macht, dass es natürlich sehr, sehr viel Mut braucht. Und ich finde, das kommt da sehr gut rüber.
Ja.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dieses Kriminalthema zu wählen? Oder zumindest dieses Setting zu wählen?
Fand ich auch immer schon spannend. Also genau aus derselben Bücherei, wo ich mir die Comics ausgeliehen habe, gab es auch ein komplettes Regal eben mit Miss Marple und drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock komplett. Das fand ich immer schon irgendwie auch schön und das habe ich immer gerne gelesen und diese so ein bisschen sehr klischeehaften und kitschigen alten Kriminalromane hatte ich einfach das Bedürfnis, das so ein bisschen zu verwursten dann.
Hast du dich da nur so für diese klassischen Kriminalromane interessiert oder bist du jetzt auch so auf dem True-Crime-Zug mit begeistert? Am Mitfahren?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also das ist mir zu real. Ich finde die alten Sachen gerade gut, weil man sich da davon so ein bisschen distanzieren kann. Aber eigentlich bin ich, wenn es jetzt so richtig blutig wird und so Thriller-mäßig, bin ich eher raus. Das ist nicht mein Gemüt. Ich mache auch selber eher lieber die Geschichten, die so ein bisschen vom Jugendschutz her noch einigermaßen durchgehen, würde ich
und,
sagen.
Und das heißt Tatort, ja oder nein?
Nee, Tatort habe ich noch nie gesehen, aber jetzt gar nicht unbedingt, weil ich mich gruseln würde. Es hat sich irgendwie gar nicht so sehr ergeben. Ich nehme so das Bedürfnis, das zu gucken.
Okay. Aber dieser ältere Stil von diesen Whodunits und so weiter, Sherlock Holmes vielleicht auch noch, wobei der ja teilweise durchaus ein bisschen brutaler ist.
Professor Van Dusen, kennst du den?
Oh ja.
Nee, sagt mir nichts.
Das ist eine Hörspielreihe.
Ah, okay.
Also es basiert auf einer Romanreihe oder Kurzgeschichtenreihe, weiß ich gar nicht so genau. Aber ist im Wesentlichen eine Hörspielreihe, die von den 70ern bis in die 90ern von Rias produziert wurde. Und der greift so ganz stark das Sherlock-Holmes-Prinzip auf. Also du hast da das geniale Detektiv-Genie, der aber in dem Fall sich nur als Hobby-Kriminologe bezeichnet. Mhm. Und seinen Watson, der in dem Fall ein Journalist ist, der als Chronist mitreist und alles aufschreibt. Und ja, die Reisen um die Welt, 80 Teile gibt es davon und das ist wunderbar produziert mit fantastischer Musik, mit großartigen Sprechern, Theaterschauspielern, die zu der Zeit auch ganz bekannt waren, ganz viele bekannte Stimmen, Synchronstimmen auch und so.
Also Carlos hat mich damit auch schon infiziert, das ist wirklich sehr empfehlenswert, gerade für dich, wenn du sowas magst. Es gibt tatsächlich auch Comics, da
würde ich eher von abraten.
Ja, die sind allein visuell eher sehr cartoonesk.
Während die Hörspiele was sehr Ernsthaftes haben. Die haben zwar sehr viel Humor auch, die sind schon deutlich auch Komödien, aber die haben auch irgendwie eine Ernsthaftigkeit.
Ja, eben so, wie die früher halt auch. Dieses leicht suffisante,
genau,
distanzierte, aber im Kern steckt ja doch immer auch natürlich ein ernsthaftes Thema oder eben ein richtiger Kriminalfall. Also ich glaube, das wäre was für dich. Vielleicht kannst du ja mal coole Comics daraus machen.
Okay, ja, sehr gern.
Aber zurück zu deinem Comic Mertens. Der ist ja ziemlich eingeschlagen, ne?
Hat zumindest einen Preis gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe, ja.
Den Ginkgo.
Ja. dann hast du mit diesen Millionen, die du durch den Comic Mertens verdient hast, was angefangen?
Na, dasselbe wie vorher auch reinvestiert in Essen und Internetanbieter und weitergemacht mit dem nächsten Projekt. Also ich meine, das hat sich so ein bisschen eingependelt jetzt, dass anscheinend immer nebenher so der Webcomic läuft und ich diese Wüstencomics als so ein bisschen Zeitvertreib oder eher sowas, vielleicht so eine Art wöchentliche Übung, um nicht einzurosten. Und dann eben aber relativ bald nach Mertens schon auch einfach wieder das Bedürfnis hatte, ein größeres Buch zu machen, das zusammenhängt, das dann eben jetzt letztendlich der Diplom-Comic war. Es liegen ja immer sehr viele Jahre dann dazwischen, wenn man wirklich diese Drehbuchart des Arbeitens wählt. Und das war auch dann wieder so eine Geschichte, die aber schon sehr viel älter war. Also das erste Mal, dass ich das angefangen habe, was es dann jetzt letztendlich wurde, war mal zu einem Comicgarten in Leipzig. Und ich irgendwie aus so einem Impuls einfach das Gefühl, ich will auch mal so kleine Zines machen, irgendwie so ein Mini-Heft. Und habe dann 20 Seiten so eine ganz kleine Kurzgeschichte gemacht über so zwei Leute, die auf dem Balkon sitzen und kiffen, während im Hintergrund die Apokalypse passiert, einfach weil ich das als Idee, weil ich das irgendwie lustig fand. Und das dann zu Hause ausgedruckt und getackert und fand das irgendwie lustig und habe dann da auch noch, ich glaube, 2-3 weitere Hefte gemacht, die dann auch immer an den 24-Stunden-Comic-Tagen entstanden sind, also meistens, weil sich das angeboten hat, dann einfach trotzdem am Ende, wenn man schon mal so eine anstrengende Aktion macht, dann trotzdem irgendwie auch was in der Hand zu haben, was dann so eine abgeschlossene Geschichte ist, die man auch drucken kann. Und habe dann aber eben irgendwie gemerkt, das interessiert mich doch mehr und habe dann auch mich zu diesem ganzen Apokalypse-Thema noch ein bisschen belesen und wollte dann da eben doch auch mehr draus machen, als jetzt einfach nur ein Sammelband von den kleinen Geschichten. Und das war aber auch schon vor Mertens, glaube ich, dass ich diese kleinen Geschichten gemacht habe und dann eben, als das vorbei war, gesagt, dann nehme ich das jetzt als nächstes Projekt und mache da eine richtige Geschichte draus.
Und die Zines in Englisch, warum in Englisch?
Das war teils, glaube ich sogar. Also ich weiß gar nicht mehr, was zuerst da war. Entweder auf Englisch gezeichnet und dann danach übersetzt auf Deutsch. Aber die gibt's. Also jetzt gibt's sie nicht mehr, aber die gab's teilweise in zweifacher Ausführung, einmal in Deutsch und Englisch.
Dann lass uns aber doch mal zu deinem großen Thema gerade kommen, weil du hast ja ein bisschen was, du bist ja was am Machen dran.
Ja.
Erzähl doch mal.
Also es ist eben der schon angesprochene Comic, der fertig ist. Das war ja mein Diplomprojekt. Ich habe den abgeschlossen, da 1-2 Bände selber gedruckt, um es mal in der Hand zu haben. Aber eben jetzt schon auch das Ziel, das richtig rauszubringen in einer größeren Auflage. Mhm. Und die Geschichte ist eben die, die Apokalypse ist in vollem Gang. Man hat so Naturkatastrophen, Meteoriten, die ganzen schlimmen Sachen. Die Guten sind teilweise schon entrückt im Himmelreich sozusagen. Und es laufen überall Engel, die frohe Botschaft verkünden wollen und aber eben vereinzelt Leute, die zurückgeblieben sind, die eben noch auf ihren Balkonen sitzen und irgendwie zurechtkommen müssen. Das war so das Grundszenario. Und dann eben was mich dann interessiert hat daran, als ich das weiter gestrickt habe, war im Prinzip die Frage vor diesem Hintergrund, wenn man eben dann guckt, wie wird das in der Bibel beschrieben, wollte mich da relativ nah auch dran halten an diese Offenbarung des Johannes. Ist ja alles sehr eng getaktet, was nach und nach passiert, wie die Welt genau untergeht und wie viele Leute da nach und nach vernichtet werden und was das dann aber im Endeffekt für Leute sind, die da übrig bleiben. Wenn man jetzt nach biblischen Maßstäben geht, sind das ja nicht alles böse Menschen, sondern eben alle, die so ein bisschen ihre Issues haben und habe da eine kleine Gruppe dann eben von Leuten, die so versuchen, mit sich selbst klarzukommen, mit ihren toxischen Freunden, mit ihrer Sexualität und Geschlecht und das alles in mehr oder weniger Alltagsbegebenheiten aufarbeiten, zusammen Gartenfeste machen oder eben zusammen sich im Keller treffen und da Computerspiele spielen mit Zombies, dass daran eben so geknüpft. Die praktische Diplomarbeit im Prinzip ist ja der Comic. Es gab noch einen theoretischen Teil dazu, wo ich mich mehr mit diesen Mythen beschäftigt habe, die da dahinter stehen, wie sich das alles entwickelt hat. Es geht ja auch so ein bisschen um das Frauenbild in der Bibel, woher das kam, wie das früher mal ganz anders ausgesehen hat und wer dann aber eben kam, um das so umzuerzählen quasi. Also es gibt auch einen Teil, wo es um die Story der Medusa geht. Ich glaube, das ging auch mal eine Weile rum, was es da für unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten eben gibt. Je nachdem, aus welchem Erfahrungshorizont man eben auf solche Geschichten blickt. Und das war so ein bisschen das zweite Thema, was mich daran interessiert hat. Also ich habe auch versucht, das Buch insgesamt so ein bisschen aufzubauen, dass es aus verschiedenen Erzählperspektiven passiert. Also man hat diese 4, 5 Leute, diese Evangelistinnen, die ihre Geschichten erzählen. Das ist alles dann jeweils in unterschiedlichen Farben gehalten. Ich habe zumindest versucht, dass man es merkt, wer gerade erzählt. Und so tauchen dann manchmal auch Szenen eben doppelt auf oder dreimal, aber so leicht anders erzählt. Und man merkt, vielleicht war es irgendwie doch anders und man hat die ganze Zeit diese unzuverlässig erzählenden Leute. Das war die formale Idee dahinter, eben weil das ja auch so ein bisschen das Ding der Bibel ist. Man hat diese ganzen Geschichten, die haben sich über die Jahrtausende verändert und früher war das die Göttin, die da als Hauptfigur angefangen hat, ist dann am Ende der Zeit mittlerweile einfach jetzt nur noch eine Randfigur in irgendeiner Geschichte von Jesus und genau das war das, was mich daran interessiert hat. Und jetzt ist es eben ein Buch und ich möchte versuchen, das zu veröffentlichen, habe da eben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Druckkosten reinzubekommen. Leider ist, ich sage es ganz ehrlich, von meinem Mertensgeld ist jetzt nicht so wahnsinnig viel rumgekommen, dass ich das selber finanzieren könnte. Und deswegen ist das der nächste Plan, das so ein bisschen bisschen zu sammeln, um dann eben das als nächstes drucken zu lassen.
Bevor wir gleich nochmal auf das Konzept und den Inhalt noch vielleicht ein bisschen eingehen, wieso bist du damit jetzt nicht zu einem Verlag wiedergegangen?
Das habe ich überlegt, aber dadurch, dass ich wirklich, also einerseits habe ich so ein bisschen Bock drauf auch, also das ist ja auch als Diplomarbeit entstanden, habe ich es ja auch eben bei einer Druckerei binden lassen und das Cover gebastelt und solche Sachen. Irgendwie hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, einfach von vorn bis hinten auch so ein Buch mal selber zu machen, mir selber eine ISBN zu kaufen und solche Sachen. Einfach um die Erfahrung zu haben. Und andererseits ist das auch im Vergleich zu Mertens so ein vielleicht persönlicherer Comic geworden. Also da stecken so ein paar andere Sachen noch drin, die mir eben wichtig sind. Und ich hatte so ein bisschen dann schon lange überlegt, es macht schon vieles einfacher, wenn man diesen Verwaltungsaufwand nicht hat. Aber habe mich dann dazu entschlossen, das einfach selber zu machen, damit da dann doch nicht noch irgendeine andere Person drin hängt oder man irgendwie, Verlage haben ja doch alle auch ihre eigenen Geschichten und Sachen, die da noch mitschwingen, um das einfach komplett nur auf meine Schultern zu nehmen, war mir das dann wichtig, das einfach mal komplett alleine zu machen.
Das ist natürlich auch dann aber auch eine Menge mehr Arbeit, ne?
Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit, aber wenn eben das ganz, naja, wenn es einigermaßen gut funktioniert, ist es trotzdem auch immer eine finanzielle Sache. Also Verlage machen schon eine ganze Menge, aber muss am Ende dann doch immer überlegen, was dann hinten rauskommt, wenn man wirklich jahrelang an so einem Buch arbeitet. Macht man sich natürlich sowieso nicht jetzt keine Illusion, dass man dann am Ende da große Sprünge damit machen kann, aber macht trotzdem einen Unterschied, ob man halt dann am Ende das, was man reinsteckt, an Einnahmen wieder zurückkommt oder ob man dann für jedes Buch irgendwie 6% oder sowas vom Erlös bekommt. Und
am Ende muss man vielleicht
halt trotzdem.
Am Ende muss man vielleicht irgendwann noch seine eigenen Bücher zurückkaufen, um die Rechte zurückzubekommen, wie es jetzt irgendwie Joscha Sauer kürzlich mal gepostet hat.
Das passiert auch, genau, ja. Also man gibt natürlich Verantwortung ab, aber man gibt halt auch dann immer mal auch die Rechte an der ganzen Geschichte ab.
Ja, und ich meine, heutzutage ist ja sowieso viel über das Internet und dadurch, dass du ja über den Webcomic eine Internet-Community oder Fankreise aufgebaut hast, ist ja die Vermarktung dann ja da auch ein bisschen, ich würde fast sagen, natürlicher, als jetzt zu versuchen, das auf dem klassischen Buchmarkt dann wieder zu vermarkten. Was du natürlich trotzdem machen kannst, aber es ist wahrscheinlich für das Crowdfunding schon auch ganz gut, direkt so eine Online-Verbindung zu haben.
Ja, also das ist meine Hoffnung auf jeden Fall, dass eben mir mittlerweile Leute auch folgen, die meine Sachen kennen, die denen das Spaß macht und die da gerne dann in dem Fall auch so ein bisschen mitwirken möchten, um das Ganze ja sozusagen zu produzieren. Und je mehr Leuten das gefällt, desto mehr Bücher kann ich ja dann auch drucken. Also das ist ja dann auch der Vorteil, man bekommt ja auch dann, wenn man sich selber drum kümmert, unmittelbarer das Feedback. Wie viele Leute wollen das überhaupt haben? Funktioniert das? Und kann das ein bisschen besser anpassen dann.
Und was sind jetzt so die Variablen in deiner oder die Bedingungen da in deiner Kampagne? Also was brauchst du? Was willst du haben? Und gibt es da
Stretch Goals
und so weiter? Wie hast du es dir ausgebastelt?
Also ich gehe da tatsächlich erstmal relativ bescheiden an die Sache ran. Also ich habe die kalkuliert einfach im Prinzip nur die Druckkosten für so eine kleinere Auflage, ab der sich das plus minus einfach anfängt zu lohnen, das zu produzieren. Hab jetzt als Stretch Goal in dem Sinne wirklich dann nur, wenn halt dann mehr Leute interessiert sind, dann kann ich mehr Bücher produzieren. Das heißt, das wäre so das Stretch Goal, wenn mehr Leute mitmachen, dann bekommen auch mehr Leute das Buch einfach. Und ansonsten halt trotzdem natürlich auch Sticker und Postkarten dann als Goodies. Ich habe zusammen mit Slinga, die mir eine Menge von ihren schönen Sachen gesponsert hat, dann als Unterstützungsstufe, dass es eben auch im Prinzip noch Zusatzbelohnungen zu den Büchern dann mit dazu gibt. Und das ist aktuell das Konzept. Also ich versuche einfach erstmal die Druckkosten reinzubekommen und die, die Leute, die mitmachen, zu belohnen und dann genau mal gucken, wie es funktioniert. Und
wenn du eine halbe Million einnimmst, gibt es die Deluxe Hardcover Oversized Edition mit einem Special Variant Cover von Slinga.
Zum Beispiel, ja genau.
Oder ihr setzt euch einfach in die Südsee.
Das ist die zweite Idee, genau. Entweder das oder das. Ich habe das Buch ist schon relativ so also vom Aussehen, ich habe überlegt natürlich, was könnte man als Stretch Goal machen, aber dadurch, dass ich die ganze Kampagne ja mache, weil ich das Buch unabhängig und so machen will, wie es mir gefällt, ist das schon so geplant. Also der Umschlag als solches dann eben auch mit Klappen, weil ich das schön finde und nicht als Hardcover. Gibt es jetzt nicht mehr so viel Spielraum, außer man macht jetzt vielleicht noch Spotluck oder sowas drauf oder
Lausch.
Ein Lesezeichen, Lausch. Mal gucken.
So aufklappbare 3D.
Also so ein Pop-Up-Buch könnte man noch machen.
Ja, genau.
Ja, mal gucken. Also wenn eine halbe Million dann zusammenkommt, dann machen wir da vielleicht nochmal Gedanken. Ja. Dann fange ich mal an. Vielleicht hat ja jemand anders auch noch was einzuwerfen, mache ich mal eine Umfrage.
Nochmal auf den Inhalt zurückzukommen. Wie bist du denn da drauf gekommen? Warum dieses Thema?
Neben Krimis ist die Bibel und die biblischen Geschichten so das zweite Genre, für das ich mich immer schon interessiert habe. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube wirklich, ich habe einfach diese Szene gezeichnet. Fand das lustig, Leute, die bei der Apokalypse chillen, habe das gemacht und dann angefangen mir dieses Buch eben nochmal durchzulesen, wie läuft die Apokalypse genau ab. Habe mich da an Geschichten erinnert, die ich eben als Kind gelesen habe und die nochmal durchgelesen und dann irgendwie so reingesteigert. Also ich meine, bei der ganzen Thematik gibt es ja Sachen, die sich irgendwie aufdrängen. Also jetzt nicht nur auch das Thema Naturkatastrophen und Leute, die sich irgendwie unvernünftig bei globalen Pandemien und sowas benehmen und da chillen, wenn es nicht angebracht ist, sondern eben auch natürlich das ganze queere Thema, mhm. Frauen, Schwule, eben, wie werden sie in der Bibel, wie werden sie dargestellt, mhm. wie werden sie behandelt. Das sind ja die Sachen, die sich irgendwie dann, die Fragen, die sich ganz schnell ergeben, eben, wenn man drüber nachdenkt, wer bleibt übrig, was sind das für Leute, die eben in der Apokalypse nicht in den Himmel kommen, sondern die eben versucht werden, noch weiter so, die man so erpressen möchte, sich irgendwie zu beugen. Und manche können das ja am Ende gar nicht. Das heißt, sie bleiben zwangsläufig übrig. Und wenn man anfängt, sich so diese Geschichten auch nochmal durchzulesen, drängt sich das Thema toxische Männlichkeit bei Gott ja auch sehr schnell auf. Also ohne jetzt irgendwie, nee. Ohne irgendwie zynisch. Ja. Zu sein, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen das ganze Ding im Alten, mhm. Alten Testament, dass Gott einfach als sehr rachsüchtige und mit einer sehr niedrigen Toleranzschwelle dargestellt wird, einfach als jemand, der auch nicht gut mit Kritik umgehen kann und sowas. Ja. Und was dann interessanterweise aber im Neuen Testament bei Jesus auch oft wieder aufgebrochen wird, also es war auch eine Sache, die ich neu erfahren habe, als ich dann auch viele so, es gibt tatsächlich feministische Theologinnen, die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel eben auch mit so selbstkritischer Männlichkeit bei Jesus. Also da gibt es tatsächlich Stellen, wo er eben auch Frauen zuhört, Sachen hinterfragt und also ich meine, das ist ja auch das Ding im Neuen Testament, es werden alte Strukturen aufgebrochen. Und man versucht, sich Menschen hinzuwenden, anstatt sie zu bestrafen. Und auch das, also dann aber doppelt interessanterweise, aber am Ende dann nach seinem Tod von den Jünger-Dudes wieder über den Haufen geworfen. Also dann ist das irgendwie, was zu dem Bild passt. Also dann eben die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, dann aber wieder von Männern irgendwie an sich gerissen und dann gesagt, der hat das bestimmt so oder so gemeint. Wir legen das jetzt mal nach unserer nach unseren Vorstellungen aus und klammern die Frauen da eher wieder aus der ganzen Kirchengeschichte. Und das waren einfach viele sehr interessante Aspekte, wo ich irgendwie reingerutscht bin, was mich interessiert hat und dann eben in den Comic versucht habe.
Also du hast Bibel-Fanfiction geschrieben?
Ja, genau. So ein bisschen auch mit sexy, ja. Cosplay und so, das steckt alles drin.
Wie würdest du sagen, du bist auch religiös? Hat das damit auch zu tun?
Das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Also ich bin auf jeden Fall mit den Geschichten aufgewachsen. Also ich habe so, wenn man sagen kann, nostalgische, emotionale Verbindung zu vielen von diesen Geschichten einfach und zu dem Vibe, der darüber kommt.
Welche biblischen Geschichten der Apokalypse hast du in deiner Kindheit gelesen?
Ich persönlich kann mich gut an die, halt an Sodom und Gomorra erinnern. Also das ist ja auch für ein Kind ein sehr, sehr eindrückliches Bild, dass es Feuer und Schwefel vom Himmel regnet und die Leute alle zu Salzsäulen erstarren. Ich hatte auch so eine Kinderbibel mit sehr drastischen Illustrationen drin und das ist eins, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Diese Frau, die sich so halb in eine Salzsäule verwandelt, während der ganze Himmel voller Feuer ist. Also das, darum geht es ja bei der ganzen Sache, dass das irgendwie hängen bleibt.
Das finde ich immer ganz, ganz absurd komisch, wenn sowas in so Kinderbibeln drin ist, aber wenn dann Leute in den Comicladen gehen und sagen, ich bräuchte was für mein 8-jähriges Kind, aber es darf nicht zu gruselig sein, dann denke ich mir immer, ja, dann schaut doch mal in diese Bibeln rein, was ihr euren Kindern sonst so erzählt. Also es ist ja schon echt krass brutal, auch die Geschichten von Adam und Eva und all diese anderen biblischen Geschichten, die sind ja immer ziemlich hardcore, deswegen würde ich auch niemals sagen, dass das für Kinder geeignet ist. Aber ja, klar, also da blickt man wahrscheinlich ähnlich nostalgisch drauf wie andere auf, weiß ich nicht,
Star Wars.
Ne? Also, ja, also es gibt ja auch so viele Geschichten, die jetzt nicht nur brutal vom Gore-Faktor, sondern auch vom, also inhaltlich ja auch einfach krass sind. Also eine Geschichte, die ich eben auch im Comic verwurstet hat, war die von die Opferung von Isaak, als Abraham von Gott gesagt wurde, bitte opfer deinen Sohn für mich, und er mit dem kleinen Jungen auf den Berg geht, um ihn zu erstechen, um ihn zu opfern. Das ist auch so eine ganz klassische Sache, die halt auch in so eine männliche Sozialisation irgendwie mit reingeht. Also auch diese, ich meine, wenn man über diese Themen nachdenkt, dann kommt einem ja auch so ein Vater-Sohn-Beziehung, Gott und Männer, wie das Ganze weitergegeben wird nach unten quasi und wie man das Ganze mitkriegt. Und also die Geschichte wird, da geht es natürlich auch um unterschiedliche Deutungen. Also ich meine, die offizielle Lesart ist ja die, dass Gott sozusagen keine Menschenopfer mehr verlangt. Das ist ja sozusagen die Moral aus der Geschichte. Das wird ja positiv gelesen, dass er das kurz vor Schluss dann doch verhindert und sagt, Abraham, nee, du musst das doch nicht machen. Aber die Art und Weise, wie das halt vermittelt wird, das ist ja trotzdem auch, wie bei allen anderen Geschichten, dann immer so, dass man sich denkt, furchtbar. Also ich meine, halt schlimm.
Absolut faschistisch auch, ne? Weil wenn er sagt, ihr müsst auf mich hören und ich teste das, indem ich euch die schlimmsten Sachen auftrage und kurz bevor ihr es macht, sage ich dann, halt, stopp, doch nicht. Aber was wäre gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte? Ne? Also
ja, es geht ja auch die ganze Zeit um Macht und Machtausübung und man sagt, es wird gesagt und es wird getan und das lässt sich halt auch übertragen dann auf andere Sachen.
Ich habe auch das Gefühl, ich habe ja schon so ein bisschen das kommende Comic lesen dürfen. Ich habe das Gefühl, so ganz schlimm haben es die Leute eigentlich gar nicht in der Apokalypse. Also dieses Chillen in der Apokalypse könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Im Keller sitzen, ein Video spielen, ob das jetzt mit einem Zombie ist oder nicht, ist mir ja auch wurscht. Bevor ich mir die Seele oder die Kehle heiser singe im Himmel, um hier irgendwie so ein Pseudo-Dings da zu preisen die ganze Zeit, das könnte ich mir Besseres vorstellen. Das klingt irgendwie cooler da.
Ja, also ich meine, dazu kommt ja dann auch immer. Also man gewöhnt sich an Zustände, man weiß irgendwie so im Hinterkopf, das ist irgendwie nicht so 100% in Ordnung, es sind schon viele Leute gestorben und so, aber man kann sich einigermaßen arrangieren und diese Gruppe von Leuten haben ja auch kurz mal dann diesen Impuls, dass sie sich irgendwie zusammenrotten und so eine Revolution starten und verläuft sich dann aber nach und nach, weil dann doch alle irgendwie wieder unterschiedliche Vorstellungen haben, der eine bekommt einen Job angeboten, und denkt sich, man könnte ja auch von innen versuchen, was zu machen. Und dann arbeitet man halt zusammen und so. Und am Ende steht man wieder vor denselben Problemen wie am Anfang. Also darum geht es ja auch, dass bei welchen Systemen macht das irgendwie Sinn, die irgendwie die anzugehen und versuchen, da so dran rumzudoktern. Und welche Systeme haben einfach von Grund auf diese Probleme, die sich dann immer wieder im Kreis drehen, solange man da drin mitläuft. Das ist ja genau das auch, worum es so ein bisschen geht.
Also nicht nur Religionsfragen oder Religionspolitik, Theologiepolitik, sondern auch tatsächlich ganz harte soziale politische Themen, die du da mit drin hast. Würdest du sagen, das klang jetzt am Ende so ein bisschen pessimistisch, depressiv, was würdest du für einen Grundton diesem Comic, damit die Leute so ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie das lesen, welchen Grundton würdest du dem Comic verpassen, jetzt als Adjektiv?
Naja, also es ist wie gesagt, das ist eine persönliche Geschichte und es ist deswegen hauptsächlich fragend, würde ich sagen. Also ich habe keine Antworten parat, das kann ich schon mal verraten. Es gibt keine Lösung am Ende. Ich würde sagen, das Einzige, was ich halt in dem Comic sage, was ich erzählen kann, ist, dass wenn man, ist halt eine Art, wie man jetzt das Ganze durchspielt, wenn man da mitmacht, dann klappt das nicht so richtig am Ende. Das ist vielleicht das ist so die einzige Antwort, die ich mir ausgedacht habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es besser funktionieren könnte. Das ist so ein bisschen der Grundton. Also man überlegt einfach, man guckt, was funktioniert für einen, was kann man mal ausprobieren und was nicht so richtig.
Das klingt, als ob das schon ein bisschen weg wäre von dem, was du bisher gemacht hast, so von dem ganzen Tonfall und von der Herangehensweise.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch tatsächlich ein Comic, der jetzt nicht mehr so jugendfrei ist. Also es geht viel um Sex eben und um diese Körperlichkeiten und solche Sachen. Also es gibt schon ein paar explizite Szenen mit drin. Das ist so ein bisschen das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Und ansonsten, genau, also das ist ja auch mit der Grund, warum ich jetzt nicht gesagt habe, obwohl das natürlich alles gute Leute sind. Also ich muss das, glaube ich, auch nochmal betonen. Quimby und Jaja Verlags ging jetzt nicht darum, dass ich gesagt hätte, tschüss, ich mache jetzt mein eigenes Ding, sondern eben das Buch einfach da aus den ganzen anderen Sachen ein bisschen rausfällt und ich eben das gerne separat gehabt habe.
Ja, super spannendes Projekt und die gute Nachricht ist, in dem Moment, in dem ihr das hier hört, ist die Kampagne schon erfolgreich gewesen, also die Druckkosten sind schon finanziert. Ihr könnt aber trotzdem eine Woche könnt ihr da noch mitbacken und das Projekt unterstützen und seine alten Sachen sind natürlich auch absolut empfohlen von uns. Die bekommt ihr im Quimby-Shop oder Mertens beim Jaja Verlag.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gern.
Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.